Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass heute bei mir im Studio ist Dr. Christin Hanusch-Linser. Herzlich willkommen, liebe Christin.
Ich bin sehr dankbar, dass ich da sein darf.
Ich freue mich. Wenn ich zwei Begriffe mit dir verbinden darf, dann wäre das spontan das Thema Veränderung, Transformation und Kommunikation. Wir werden auf das eingehen. Du wirst sagen, ob das so ist oder ganz anders. Was mich sehr freut, ist, dass du heute geschäftsführende Herausgeberin von Shikonomy bist. Da können wir auch eine Brücke schlagen. Und jetzt einmal bitte um deine werte Vorstellung. Wichtig ist ja immer, bist du überhaupt schon 50?
Und ob, und zwar schon sehr lange. Ich habe mich auch schon daran gewöhnen können, wobei ich den 50er gar nicht gefeiert habe, weil an meinem 50er meine Mutter verstorben ist.
Oh, das tut mir aber leid.
Ja, und zu meinem 60er, ich steige gleich da mal damit an, ist mein Mann verstorben.
Na, und so ein Weg.
Somit sind gleich zwei sehr runde und angeblich einschneidende Geburtstage an mir vorübergegangen, weil ich anders transformiert wurde, nämlich vom Außen durch Schicksalsschläge.
Dann gibt es ja noch in der Zukunft andere Runde, die auf dich warten.
Von denen fürchte ich mich auch schon.
Nein!
Aber nur deswegen, weil ich jetzt schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den runden Geburtstagen.
Wenn wir ein bisschen zurückschauen, liebe Christin, du warst eine der jüngsten Managerin in Österreich. Bei welcher Firma? Was hast du gemacht?
Das war damals die RDB Rechtsdatenbank, ein Online-Anbieter für Juristen, einer der ersten, noch bevor das Internet überhaupt erfunden worden ist. Da war ich 25 und ich glaube, ich war tatsächlich eine der jüngsten eingetragenen Geschäftsführerinnen damals.
Wie kommt man in so eine Situation mit 25? Wer bietet einem, ich meine, okay, in dem Fall war es diese Firma, die es angeboten hat.
Nein, das stimmt schon mal nicht, weil angeboten wurde mir gar nichts, sondern ich war sozusagen Goschert. Und als Assistentin der Geschäftsführung von jenem Geschäftsführer, der auch beteiligt war, das war eine Verlagsbeteiligung, der hat mich gebeten, ein Sanierungskonzept zu machen. Und dieses Sanierungskonzept habe ich auch gemacht und dann präsentiert in einer Aufsichtsratssitzung und offenbar sehr vollmundig und sehr überzeugend präsentiert, weil dann musste ich kurz rausgehen und wurde dann wieder zurückgeholt. Und dann hat man mir einfach gesagt, ja, liebe Frau Magister, damals war ich noch Frau Magister, liebe Frau Magister, wenn Sie schon so goschert sind, dann haben wir es jetzt beschlossen, dann machen Sie es gleich selber.
Köstlich. Und woher konntest du das? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, in jungen Jahren ein Sanierungskonzept auf die Beine zu stellen.
Ja, das konnte ich deswegen, weil ich mich nicht auf den wirtschaftlichen Aspekt fokussiert hatte, sondern auf die Chance im Unternehmen, auf die Marktchance, die ich gesehen habe. Und das war dann natürlich schon ein kommunikatives Haus oder ein kommunikatives Instrument, das man einsetzen konnte für Juristen in dem Fall. Also es ging wirklich damals noch um die Digitalisierung von Print zu digital. Und ich habe darin eine Vision gesehen und etwas, woraus man ein Produkt machen kann, das man gut verkaufen kann, an eine noch dazu potente Zielgruppe.
Der Weg hat dich dann weiter in die Verlagsbranche geführt. Manns, heute große Namen, wo du dann federführend auch in sehr guten Positionen engagiert wurdest.
Naja, jetzt kann man sich überlegen, ob Geschäftspositionen immer gute Positionen sind. Das sind sie nicht immer, aber es sind immer jene Positionen, bei denen ich die Hebel in der Hand gehabt habe und ich das, woran ich geglaubt habe, auch tatsächlich selber umsetzen konnte. Auch mit der Verantwortung, dass wenn es schief geht, ich dann auch schuld bin. Aber es ist glücklicherweise nie schief gegangen.
Ist nie was schief gegangen?
Nein. Nein, ich habe auch immer meine Budgets eingehalten und war diesbezüglich auch sehr erfolgsverwöhnt.
Okay. Wir haben uns kennengelernt, da warst du noch bei der ÖBB.
Richtig.
Konzernsprecherin. und hast dort auch das Innovation Lab, hieß es, glaube ich, oder so ähnlich.
Auch unter anderem am Ende meiner 7 Jahre bei den ÖBB habe ich dann, weil mir Fahrt wurde, habe ich dann noch etwas gegründet und ins Leben rufen dürfen im Auftrag des Vorstandes, nämlich eine Innovationsplattform und ein Innovation Lab. Und zwar war das eher dafür gedacht, um junge Mitarbeiter zu attrahieren und auch im Unternehmen zu motivieren,
okay,
selbst innovativ zu werden, weil ja die ÖBB nicht gerade ein Hort der Innovation ist im Dienstleistungssektor. Im technischen Bereich sind sie Innovationsmeister, aber im Dienstleistungsbereich, also nah am Kunden, Customer Experience und dergleichen, dafür waren sie nicht berühmt.
Mhm.
Und das haben wir dann im Innovation Lab umgesetzt. Also auch ein Kommunikationsinstrument. Aber ursprünglich bin ich ja geholt worden zur ÖBB, aus der Verlagsbranche als Kommunikationsexpertin, um die Marke ÖBB wieder auf Vordermann zu bringen. Und das war auch ein schönes Projekt, eigentlich mein größtes, muss ich fast sagen. Wenn du so willst, kann man da auch von einer kommunikativen Sanierung sprechen, ja, keine wirtschaftliche. Das haben dann andere gemacht, aber kommunikativ durfte ich mich um die Sanierung der Marke kümmern. Und das ist auch sehr, sehr gut gelungen.
Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen, Positionen, wie war das? Ist da ein Ruf des Abenteuers erfolgt, extern, weil irgendjemand dir was angeboten hat? Oder war das bei dir, dass du gesagt hast, eher die Zeit ist reif, ich möchte mich wieder mal verändern? Also deine eigene Transformation sozusagen.
Ja, zweiteres, denn die Vorstellung und auch der leise Traum, dass vielleicht irgendwann einmal ein Headhunter auf mich aufmerksam wird und mir einen tollen, tollen Job und tolle Position anbietet, der ist nie in Erfüllung gegangen.
Habe ich noch nicht so oft gehört,
ich anderen. Ich habe es auch nicht erlebt, also ich war überall gelistet. Da haben wir dann auch oft überlegt und mittlerweile habe ich eine Antwort, warum bin ich nie gefragt worden. Wie auch immer, ich habe mich dann selber immer auf den Weg gemacht und das nach einer Regel, die mir sehr gut getan hat und an die ich auch wirklich glaube, dass man sich alle plus minus 7 Jahre auf den Weg machen sollte und verändern sollte.
Okay.
Und Veränderung ist eben, das ist der Unterschied zur Transformation. Verändern kann man sich schnell mal, äußerlich, innerlich, wie auch immer. Aber so richtig transformieren, also von einer Rolle in die andere, von einer Aufgabe in die andere, das ist nicht ganz so leicht, zumal es immer darum ging, Positionen, die es de facto gar nicht gab, selber zu erfinden.
Mhm.
Also auch die Position bei den ÖBB habe ich mir selber erfunden und auch erstritten, weil gefragt wurde ich als was anderes. Als Konzern gefragt wurde ich, einfach Konzernsprecherin zu werden. Das wollte ich aber nicht.
Wie bist du da mit Widerständen umgegangen? Ich könnte mir vorstellen, großes Haus, große Widerstände, viele Menschen und wo Menschen sind, da menschelt's. Das heißt, kommen auch persönliche Bedürfnisse womöglich dann heraus oder Vorstellungen etc. Das heißt, es könnten komplizierte Momente werden.
Also die ÖBB war von der Früh bis auf Nacht eine Anreihung von komplizierten Momenten, weil es ein hochkomplexes Unternehmen ist. Es ist mal ein Großkonzern, 40.000 Mitarbeiter mit einer enormen Legacy und Geschichte.
Mhm.
Und auch sehr viele, muss man auch sagen, Verbeamtete noch, die sich nicht freiwillig bewegt haben, aber sehr viel zu verteidigen hatten. Wenig zu verlieren, aber viel zu verteidigen hatten. Und Widerstände gab's, das ist vollkommen klar, aber mit Widerständen, glaube ich, das ist eine meiner Stärken, kann ich sehr gut umgehen, weil sie auch eine Herausforderung darstellen.
Ich habe das auch in einem Zitat so wahrgenommen, ich kämpfe immer für etwas, nie gegen etwas, Ausnahme Dummheit, und das ist ein Kampf, der sich auszahlt, ja.
Das ist ein schönes Zitat, das habe ich schon fast vergessen, aber es stimmt. Wobei, umso älter ich werde, und das ist ja auch Teil unseres Gespräches, desto ungnädiger werde ich mit eben besagter Dummheit. Es mag jetzt arrogant klingen, dass ich mir zumute, zu unterscheiden, was ist gescheit und was ist dumm. Das kann ich natürlich nicht immer, aber nach meinen Maßstäben erkenne ich Dummheit sehr schnell und wehre mich auch dagegen.
Jetzt, wenn du so viele Menschen um dich hast in einem Großkonzern, die auch etwas zu sagen haben und die vielleicht dann nicht ganz auf deiner Seite waren, wie bist du strategisch damit umgegangen? Gibt es irgendwas, was du heute auch deinem jüngeren Ich oder den jüngeren Zuhörern, Hörerinnen, wir haben sehr viele, die unter 45 sind, mitgeben könntest als Anregung? Wie geht man in so einer Situation um?
Also ein für mich immer sehr hilfreiches Prinzip war eben nicht dagegen zu kämpfen, sondern für etwas. Das führt einem auch in die innere Haltung, dass man das, wofür man kämpft, gut erklärt und dann Menschen mitnimmt. Natürlich gibt es immer welche, die man nicht mitnehmen kann und nicht mitgenommen werden wollen. Und um die muss man sich auch nicht allzu sehr kümmern. Mhm. Meistens ist es in der Transformation ja so, dass man viel mehr Energien in die Widerstände anwendet und einsetzt, als in jene, die mitwollen. Das sind immer weniger. Also die First Mover und die, die mitwollen, das sind weniger als die, die dagegen sind. Dafür sind aber die, die dagegen waren am Anfang, dann am Ende jene, die am dankbarsten sind und die Veränderung auch am treuesten mittragen. Mhm. Das heißt, man muss sie mitnehmen, indem man sie nicht links liegen lässt. Aber zu viel Energie und zu viel Aufmerksamkeit darf man in der Transformation nicht auf die Widerstände legen.
Ja, ich kann mir vorstellen, das zieht dann das ganze System runter.
Ja.
Dann hast du lauter Sleeping Dogs und
genau.
Schnarch.
Ja. Nein, okay. Es kostet einem selbst auch Energie, weil es zieht einem selbst auch runter. Mhm. Und in der Transformation ist das Wertvollste, was man hat, eben die Eigenenergie und den eigenen Antrieb.
Mhm. Davon bringst du eine Menge mit, auch ins Business-Magazin Chiconomy. Ich persönlich habe eine sehr große Affinität zum Magazin. Ich durfte damals auch in der Gründungsphase mitwirken als Co-Founderin. Und ich beobachte aus dieser anderen Position heute die Entwicklung, auch Transformation. Und mir kommt schon vor, Chiconomy ist so ein bisschen erwachsen geworden, bevor wir dazu kommen. Aber was war deine Motivation, dass du sagst, okay, ein Magazin, das ist ja kein jetzt Großbetrieb, sondern das ist überschaubar von der Mann- und Frauschaft, sozusagen vom Team, dass du dich da einbringst und engagierst?
Das ist ein gefährliches Projekt, möchte ich es einmal so nennen, weil am Ende einer Karriere könnte man ja auch sagen, so jetzt suche ich mal etwas aus, was ein bisschen lockerer, entspannter ist und wo ich mich nicht mehr allzu sehr reinhaue. Das ging aber nicht, weil bei Chiconomy war der Ruf der, dass es ein lebenslanges Liebesthema war, das ich angetroffen habe, nämlich das vereint uns ja auch. Das Thema heißt Frauen. Mhm. Frauen nicht nur zu empowern, sondern, das haben wir, glaube ich, jetzt in Jahrzehnte genug gemacht, Frauen müssen gar nicht mehr empowert werden, Frauen müssen auch nicht mehr motiviert werden, sondern man muss einfach jetzt einmal anfangen zu zeigen, was Frauen eigentlich leisten und auch können. Also es geht um den Impact der Frau. Und das war ein Thema, das mich immer mein Leben lang begleitet hat. Ich habe beruflich, wo auch immer ich war, Frauennetzwerke gegründet, mich um das Thema Frauenförderung ganz besonders in den Unternehmen gekümmert. Ich habe auch bei der ÖBB die erste Frauengruppe gegründet, die es heute noch gibt im Übrigen, und auch die erste Gender-Initiative auf den Weg gebracht. Und das Frauenförderungsprogramm, so würde man das heute ja gar nicht mehr nennen, aber habe ich damals vor jetzt 10 Jahren auf die Beine gestellt. Also es war immer ein Thema, das mich begleitet hat. Und bei Chiconomy ist es so, dass ich das Gefühl habe, jetzt kommt alles zusammen. Alles, was ich mir immer gewünscht habe, kommt jetzt dort zusammen. Eine spannende, sehr mutige Initiative, eigentlich ein Startup, das jetzt seinerzeit gegründet hat.
Absolut.
Wirklich
mutig. 100%ig Rufzeichen.
Absolut. Also beim Startup hätte man mich da gefragt, hätte ich nicht mitgemacht.
Man weiß immer, was auf einen zukommt. Manchmal liegt es eben an dem Ruf, der einem ereilt, und voller Begeisterung springt man dann hinein ins kalte Wasser. Das war auch ein bisschen frisch, muss ich gestehen. Vor allem, weil da ist dann gleich Corona danach ausgebrochen. Es sind Magazine vom Markt verschwunden. Wie kannst du das finanzieren? Wie geht das weiter? Wie schaffst du dann Credibility? Also da waren schon viele, viele Themen, und natürlich immer zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Also schon auch herausfordernde Momente auf der einen Seite, und auf der anderen Seite weiß ich, wie ich mich immer gefreut habe, wenn druckfrisch das neue Heft gekommen ist und wir dann alle doch sehr stolz waren, dass das trotz allen äußeren Widrigkeiten noch gelungen ist. Ja.
Das könnte ja auch sein, denn dieses Magazin gibt es ja mittlerweile seit 7 Jahren. Und es hat einen den Nagel auf den Kopf getroffen, insofern als es, sagen wir mal so, einen tiefen Sturm in der Gesellschaft auch aufgefangen hat, eine Entwicklung vorgefühlt hat und vorgeahnt hat, die jetzt erst so richtig kommt. Mhm. Und jetzt komme ich daher, also ich bin vor 1,5 Jahren da eingestiegen, weil ich das auch erkannt habe. Da ist ein Rohdiamant, der eine gesellschaftliche Entwicklung erkannt hat, rechtzeitig erkannt hat, noch bevor es die anderen erkannt haben. Und jetzt geht es darum, ein kommerzielles Produkt draus zu machen. Und zwar deswegen, weil das Thema, die Frauen in der Wirtschaft, es sich verdient haben, auch als kommerzielles Produkt für ein Verlagsprodukt auch gesehen zu werden und anerkannt zu werden. Interessanterweise sehen das die klassischen Anzeigen-, Kunden- und Werbebranche noch nicht so, was mich auch sehr ärgert, weil ich nicht verstehen kann, jetzt bringe ich das gleich einmal auf den Punkt, ich verstehe nicht, warum auf der anderen Seite, also auf der Einkaufsseite, die wir ja auch ansprechen müssen, um zu überleben, sehr viele Frauen sitzen, wirklich viele Frauen, die aber dann nicht spüren, dass sie in so einem Magazin vielleicht auch einen Teil leisten könnten von ihrer Leistung, die sie so täglich erbringen.
Meinst du, dass wir selbst auch da manchmal zu kritisch sind, weil es Frauen sind, dass wir uns noch mehr erwarten würden?
Ich meine, dass wir manchmal ein bisschen feig sind,
okay,
als Frauen. Ja, wir gehen dann oft den Weg des Mainstreams. Und ich kann mich ja auch erinnern, wie ich auf der anderen Seite gesessen bin, nämlich bei den ÖBB, da hatte ich ein riesiges Anzeigenbudget und Marketingbudget zu verwalten. Und natürlich habe ich mir sehr genau überlegt, wo gehe ich rein und wo platzieren wir unsere Werbegelder. Mhm. Nur eines war mir damals schon wichtig, nämlich wer ist mein Vis-à-vis und in welches Projekt investiere ich?
Es könnte sein, und nur eine Mutmaßung, ich nehme es nur in meinem Umfeld wahr, dass viele Menschen meinen, weniger Zeit zu haben, noch mehr unter Druck zu stehen, es läuft alles schneller und womöglich fehlt dann wirklich diese Auseinandersetzung und diese Aufmerksamkeit, die sich dieses Produkt, ob jetzt Print oder digital, weil digital passiert ja auch sehr viel, verdient hätte. Darf ich aber noch auf dich zurückkommen?
Gerne.
Wie geht's dir jetzt in dieser Funktion, wo du sagst, okay, jetzt, wenn ich so richtig verstanden habe, ist es ein bisschen wie ein Puzzle, wo viele Bausteine sich zusammenfügen. Fühlt sich das jetzt schon an? Das ist die Krönung deiner beruflichen Laufbahn? Oder könnte da noch was kommen oder ganz anders?
Nein, da kommt sicher noch was, weil ich habe noch einiges vor. Ganz besonders nach dem Schicksalsschlag, der mir meinen Mann genommen hat. Er war mein Lebensmensch und meine große Liebe. Wir waren über 30 Jahre zusammen. Und jetzt muss ich schauen, wie ich mit meiner Energie jetzt zurechtkomme und was ich sonst noch alles machen und bauen könnte.
Alarm, Alarm.
Leben, ja, weil denn das Wort Ruhestand ist etwas, was ich als Konzept nie verstanden habe. Weil ja. Ruhe vor allem, wovon? Ja, ich will mich nicht ausruhen. Das ist eine Horrorvorstellung. Ich will auch nicht permanent busy sein, aber ich möchte was kreieren. Ich möchte am Leben teilhaben. Mhm. Shikonomy ist nicht die Krönung, das glaube ich nicht, sondern Shikonomy ist eine Verdichtung dessen, was ich bis jetzt alles gemacht habe und gelernt habe und auch kann und verbunden mit einem Herzensthema, nämlich Frauen. Mhm.
Du hast ein Zitat formuliert, das mir sehr gut gefallen hat. Wenn ich das kurz vorlesen darf, als junge Frau bestimmt einem mehr das Fremdbild als das Selbstbild, das noch womöglich gefunden werden muss. Man will entsprechen, hat Vorstellungen, wie und wer man sein sollte. Umso älter man wird, übernimmt das Selbstbild die Steuerung. Und das ist gut so. Das heißt, wo steht die Steuerfrau, die mir gegenüber sitzt? Bist du schon dort jetzt, dass du sagst, okay, die Außensicht ist das eine, aber du weißt, wo dein Schiff den Weg einschlagen wird?
Ja. Zum Leidwesen vieler meiner Kolleginnen und Kollegen bin ich schon dort. Und das hat auch eine Schattenseite, nämlich die Schattenseite, dass es mir ziemlich wurscht geworden ist und egal geworden ist, was die Menschen, die anderen über mich denken. Nicht egal ist es mir, wenn ich etwas, eine Idee verkaufe oder etwas intern weiterbringen möchte, wofür ich werben möchte und ich nicht verstanden werde. Das ist mir nicht egal. Aber wenn man sich denkt, die tickt nicht richtig oder die fordert zu viel oder das Falsche. Das ist mir mittlerweile wirklich egal geworden.
Es sind einfach zu viele. Man kann sich nicht kümmern, was in allen Köpfen dieser Welt vorgeht, denke ich mir. Wir sind auch nicht dafür zuständig, oder?
Ja, das stimmt. Aber wenn man jung ist, muss man sich leider kümmern, weil man ist ja Teil einer gewissen Kohorte, in der man überleben will. Ja, also da ist ein gewisser Anpassungsdruck verbunden mit Gefallen wollen. Da und logischerweise muss man sich dann auch entsprechend nach einem Fremdbild auch orientieren. Das ist gar nichts Schlechtes oder Verwerfliches. Nur wenn man es dann nicht schafft, ab einem gewissen Alter, und jetzt sagen wir mal ab der Lebensmitte, 50 plus könnte so eine neue Lebensmitte sein, dann endlich zum Selbstbild zu kommen oder dieses noch nicht gefunden haben, dann wird es bitter, weil dann zieht vieles an einem vorüber.
Was ich wahrgenommen habe in zahlreichen Interviews, dass alle, muss ich sagen, Frauen und auch ein paar Männer, hatte ich ja auch im Interview, unglaubliche Geschichten mitgebracht haben und so voller Energie gesprüht haben und die Zukunft auf ihrem Radar hatten. Unabhängig des Alters ist ja nur eine Zahl, die wir mental irgendwo hinstellen, im Regal sozusagen. Aber wo eine 70-Jährige eine Lauftrainerin ist, wo eine 80-Jährige sich selbstständig macht, wo eine, die älteste 92, Beatrice Ferrolle, die hier erschienen ist und die unglaublich aktiv war mit all dem, was sie mitgebracht hat, wo ich innerlich gedacht habe, danke, danke, das sind Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, weil die haben einen Spirit, da profitiert man selbst auch davon, das bringt einen weiter. Ja. Und gibt es kein Ablaufdatum, habe ich zumindest in diesem Podcast gelernt. Ja.
Das ist sicher so. Unter der Voraussetzung, und das ist auch der größte Wunsch, den ich noch ans Leben habe, nämlich einen Geist ohne Verwirrung und einen Körper ohne Schmerzen zu haben. Denn alles andere kann man
hat dann keine Relevanz.
Genau, wenn das nicht.
Wenn du jetzt noch einen Gedanken weitergeben könntest an unser Auditorium, Menschen, vor allem Frauen, die meisten 50 plus, die überlegen, sich zu verändern, weil sie wollen oder müssen, was würdest du denen mitgeben, die vielleicht noch so ein bisschen zaudern, unsicher sind, womöglich das Licht noch immer unter den Scheffel stellen? Einen Gedanken.
Das ist weniger ein Gedanke als ein Tipp, nämlich sich wirklich zu trauen und auch Schmerzen zu akzeptieren, Verlustschmerzen. Verlustschmerzen heißt, dass man sich verabschieden muss von ein paar Dingen, für die man seinerzeit hart gekämpft hat im ersten Teil seiner Karriere. Die muss man dann links liegen lassen. Ich habe mich auch von vielen verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet von Status. Ich habe mich verabschiedet von einem tollen Dienstauto, kann man jetzt sagen. Ich habe mich verabschiedet von materieller Sicherheit, also auch Einkommen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Mhm. Wenn man glaubt, dass man immer mehr verdienen muss, dann wird es schwierig mit der Karriere, wird vielleicht mit der äußeren Karriere, kann es noch klappen. Aber mit der inneren Entwicklung klappt es dann nicht mehr. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir sagen, okay, war es das eigentlich schon? Oder was ist mein eigentlicher Ruf? Wir können es dann gar nicht mehr so unterscheiden. Mhm. Und sich zu verabschieden und zu trauen, zu sagen, dafür stehe ich ein, das will ich jetzt machen. Und das bedeutet auch, ins Risiko zu gehen. Das wäre mein Tipp. Im Übrigen, das ist nicht unbedingt ein Tipp für diese Lebensphase, die du gerade genannt hast, sondern generell ein Tipp. Mhm. Man muss bereit sein, ins Risiko zu gehen. De facto passiert ja auch nie was. Man kann auf die Nase fallen, ja, okay. Aber das ist schon das Schlimmste.
Womöglich dreht sich die Welt trotzdem weiter.
Genau. Könnte und sie sein. Dreht sich immer. Wenn man sich selbst vertraut, dreht sie sich immer nach vorne.
Ich nehme diesen Gedanken mit. Loslassen. Raum für Neues schaffen. Wenn etwas nicht so passt, wofür stehe ich? Also die Zukunft auch zu sehen und nicht wogegen kämpfe ich, sondern wofür stehe ich ein? Damit darf ich mich von dir jetzt verabschieden. Liebe Christin, vielen Dank für deine Insights. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deiner weiteren beruflichen Heldinnenreise. Und schauen wir mal, wo die nächste Haltestelle ist. Dankeschön.
Danke dir jedenfalls, liebe Carina, dafür, dass du mir dieses wunderbare Projekt Shiconomy, über das ich mich ja, wie gesagt, nicht getraut hätte, in so schönen Zustand übergeben hast, dass ich noch was draus machen kann.
Sehr gerne. Ich habe gelernt, loslassen ist auch die Devise. Alles, alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.